Willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie an diesem Pfingstsonntag herzlich Ihr Volker Niggewöhner. Die modernen Massenmedien sind zu einer Weltmacht geworden. Wer die Meinungshoheit über ein Thema erlangt, kann maßgeblich Einfluss auf das Denken eines Großteils der Bevölkerung gewinnen. Und diese Macht ist verführerisch. Sie lädt dazu ein, zu manipulieren und sich nicht mehr der Wahrheit verpflichtet zu fühlen. Warum gerade der Wahrheitsanspruch der Kirche eine Chance sein kann und welche Möglichkeiten der Neuevangelisierung die neuen Medien bieten, darüber diskutierten beim 9. Pater Werenfried Jahresgedenken in Köln Medienschaffende aus kirchlichen und säkularen Medien. Hören Sie heute den zweiten Teil dieser Runde. Es sprachen dort der Spiegeljournalist und Autor Matthias Matusek, der Programmchef von Radio Horeb, Pfarrer Dr. Richard Kocher, Michael Rack von KTV und Martin Rothweiler von EWTN Deutschland. Die Leitung der Runde hatte Markus Reder von der katholischen Tageszeitung Die Tagespost.
Nun ist es ja keineswegs so, dass Wortmeldungen aus der Kirche in den Medien grundsätzlich schlecht wegkommen. Nur scheint Beifall und Kritik relativ berechenbar. Wer das Ende des Zölibats und das Frauenpriestertum fordert, erhält Beifall. Wer sich für lehramtliche Positionen stark macht, wird zum Buhmann. Warum ist das so? Was sind das für Reflexe in den Redaktionen, die da greifen?
Ja, zunächst einmal wissen wir ja, dass Journalisten ganz anders zusammengesetzt sind als der Querschnitt der Bevölkerung. Unter den Journalisten gehen viel weniger Menschen in die Kirche und in der Regel sind sie auch in einem Milieu zu Hause, in dem sie gar niemanden mehr kennen, der in die Kirche geht. Und von daher rechnen sie auch von vornherein damit, dass wenn eine solche Äußerung kommt, in Richtung Zölibat und dergleichen Reizthemen, dass dann die Ablehnung der päpstlichen Position allgemein ist und dass man von überall her nur Beifall bekommt, wenn man sich so äußert. Und schließlich gibt es ja einen gewissen Herdentrieb unter den Journalisten, dem sich nur wenige entziehen. Ich denke aber dennoch, dass die Chancen der Kirche in den Medien gar nicht so schlecht sind und dass die Kirche auch keineswegs immer schlecht wegkommt. Wenn wir mal von diesen Reizthemen absehen, wo im Moment natürlich keine Chance ist, die aber, glaube ich, die Menschen auch gar nicht so bewegen. Also wer ist denn persönlich jetzt von der Frage des Frauenpriestertums oder des Zölibats wirklich bewegt, dass ihn das in seinem Leben umtreibt? In den Medien ist diese Zeit, die wir jetzt haben, eine Zeit voller Chancen. Und es ist keineswegs alles nur schlecht, was wir da sehen.
Von Chancen war die Rede, Herr Matusek. Wo genau liegen die Chancen?
Ja, ich glaube, erstmal ist es, Sie haben völlig recht. Es gibt so eine Art Mischlicht, wenn man die Glaubenslandschaft anguckt. Ist ja nicht so, dass die Atheisten und die Gläubigen sich gegenüberstehen, sondern die Gläubigen schlummern so sanft in den Atheismus rüber und die Agnostiker lassen sich plötzlich entzünden vom Festivalchristentum, von dem Papstbesuch. Und wenn man sich anschaut, der Papst hat das Olympiastadion voll gemacht. Am Anfang wollte man ihn ja in Regina Martyrum vor den Toren Berlins irgendwie vor 28 Leuten eine Messe halten lassen. Und plötzlich fährt er da mit seinem Papamobil rein und die Leute jubeln. Und er ist natürlich deshalb, ich sag mal so, der Bringer, weil er seine randschaffte Botschaft hat. Ja? Das Fulminante an dem Papstbesuch war ja, dass er auf diese ganzen kleinen Wunschzettelchen, die ihm da entgegengehalten wurden, schon als er aus der Maschine ausstieg, er war noch gar nicht unten auf dem Boden, hat ihm schon der Bundespräsident vorgetragen, dass er doch bitte seinen gebrochenen Lebenslauf reparieren soll. Und so ging das weiter. Und der Lambert sagte, ohne Reformen kommen Sie hier nicht weg und so weiter. Und der Heilige Vater ist drüber weggesegelt, hat im Bundestag die Leute gezwungen, sich nach oben zu strecken, auch intellektuell nach oben zu strecken, und hat in Erfurt das, was man sagen musste zur Ökumene. Die ganzen evangelischen Glaubensbrüder standen so ein bisschen begossen da, weil er gesagt hat, ja, Luther hat recht, der gnädige Gott, darauf kommt es an. Mehr können wir an Ökumene jetzt nicht machen. Ich bin nicht dazu da, Gastgeschenke zu verteilen. Ich bin der Chef von einer Kirche, die 1,2 Milliarden Mitglieder hat. Da können wir nicht, weil in Erfurt eine Initiative ist, die Kirchenstatuten ändern. Ja, oder das Sakrament abändern. Ja. Und damit ist der Heilige Vater wirklich durch Deutschland gesegelt, wie ich finde, in einem spirituellen Triumphzug. Und man hat tatsächlich auch erlebt, dass die Leute sich begeistern lassen dann, wenn einer gerade steht für seine Botschaft. Ja, wie in Madrid im Weltjugendtag, wo es geregnet hat, der Regenstand waagerecht und der Heilige Vater saß auf der Bühne und hat gesagt, ja, ich weiß, ich regne, aber ihr werdet nass, ich werde nass, das halten wir zusammen durch. Und die Leute, die Jugendlichen haben ihn geliebt. Also in dieser Standhaftigkeit liegt die große Chance. Und da werden die Medien dann auch wieder interessiert. Da sagen sie, das ist so out of space, das ist so außerordentlich, da müssen wir jetzt nochmal zweimal hingucken.
Standhaftigkeit ist ein wichtiges Stichwort. Der Heilige Vater zeigt es seit vielen Jahren, nicht erst seit er auf dem Stuhl Petri sitzt. Wie sieht es sonst bei den Verantwortlichen in der Kirche aus, wenn es um das Thema Standhaftigkeit geht? Trifft es zu, was manchmal behauptet wird, dass da die Medienangst größer ist als die Gottesfurcht?
Wie kann ich mir das da diplomatisch rauswinden?
Jetzt ist Schluss mit Diplomatie.
Also gut, Sie wollen ein persönliches Bekenntnis. Ich glaube schon, dass die Angst vor den Medien unsere Leute prägt. Das glaube ich schon. Ich möchte das nicht konkret auf einzelne Verantwortliche oder Bischöfe unserer Kirche zusagen, aber nicht nur ich, sondern viele hier würden sich deutlich auch eine mehr bekennende Kirche und Klartext sprechende Kirche für sich wünschen. Wissen Sie, das heißt ja nicht, dass man jetzt die Leute vor Kopf stößt oder mit ein paar radikalen Jesus-Sätzen hier niederknüppelt. Das kann man auch machen. Die gibt es tatsächlich im Evangelium. Es kann eigentlich nur so sein, das habe ich persönlich als meinen Weg verstanden, dass man die Menschen, ja, klingt ein bisschen seltsam, aber versucht zu lieben, gern zu haben, mit dem man es zu tun hat. Das ist mal das Erste. Die müssen irgendwie spüren, auch wenn er jetzt ganz anders ist und vielleicht auch aggressiv dagegen ist, dass ich ihn wirklich schätze. Das ist mal, meine ich, das Erste. Und das andere ist, was wir jetzt auch mal versucht haben, seit 15 Jahren bei uns und mit, doch, Sie haben es jetzt auch gesagt, also jetzt haben wir 42 hauptamtliche Mitarbeiter, es verbreitet sich wie Feuer, es geht immer schneller. Wir sind wie ein davon galoppierender Elefant und müssen schauen, dass wir nicht runtergeworfen werden. Das Zweite ist, dass wir einfach versuchen, das Licht weiterzugeben. Ich habe von Anfang an immer diese Philosophie gehabt, wir entschuldigen uns jetzt nicht, dass wir nicht so denken wie Herr Lefebvre oder auf der anderen Seite wie Herr Küng, sondern einfach das, was uns im Evangelium gegeben ist, mit einer gewissen Leidenschaft und einer gewissen Freude weiterzugeben. Also nicht permanent aus dieses Schützengraben-Christentum und die sind böse und der hat da gesagt und da kann man sich so verzetteln und das führt letztlich auch so in eine Haltung des Richtens und des Urteilens. Klar muss man vielleicht wie mit einem Panzerkreuz einen Schuss abgeben und sagen, so nicht oder das geht nicht. Herr Matusek tut es ja auch in seinen Büchern.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wie kann die katholische Kirche die modernen Medien nutzen? Wie kann sie sich wehren gegen ungerechtfertigte Anschuldigungen? Wie kann sie die Medien nutzen für die dringend notwendige Neuevangelisation? Diese Fragen wurden behandelt beim 9. Pater Werenfried Jahresgedenken in diesem Jahr in Köln. Gäste waren unter anderem Pfarrer Dr. Richard Kocher von Radio Horeb, Martin Rothweiler von EWTN, Michael Rack von KTV und der Spiegeljournalist und Autor Matthias Matusek. Die Leitung der Gesprächsrunde hatte Markus Reda von der katholischen Tageszeitung Die Tagespost.
Mitarbeiter der Wahrheit lautet der Wahlspruch des Papstes. Inwieweit ist das auch ein Motto für Sie als Journalist?
Das ist im Grunde das zentrale Motto. Also gerade das Wahrheitsthema hat mich persönlich auch schon immer interessiert, beziehungsweise habe mich dafür immer eingesetzt, weil ich einfach diesen Unsinn des Relativismus auch nie ertragen konnte und war natürlich heilfroh. Johannes Paul II. Hat ja sowieso von der Kompatibilität von Vernunft und Glaube gesprochen. Der Papst, das ist sozusagen ein roter Faden, der sich auch durch sein Pontifikat zieht, immer wieder zu sagen, wir brauchen der Vernunft nicht künstlich irgendwelche Grenzen aufrichten, sondern die Vernunft selbst erkennt, dass sie in irgendeiner Weise begrenzt wird und auf den Glauben und auf die Transzendenz hin verweist. Ich denke gerade, wenn man das so, weil ehemalige, wenn man so will, Linksintellektuelle wie Herr Matusek oder Peter Seewald, die einfach aber ehrlich gefragt haben und nicht Halt gemacht haben und Antworten gesucht haben und plötzlich finden die in dem Papst oder damals in Kardinal Ratzinger einen intellektuellen Sparringpartner, der sagt, der arbeitet wirklich auf unserem Niveau, der sucht wirklich der Wahrheit und gibt da nicht nach. Also dieses der Wahrheit auf den Grund gehen. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die im Grunde jeder Mensch innerlich hat. Das ist ein ganz entscheidendes Element, ist auch ein entscheidendes Motiv, überhaupt dafür zu arbeiten. Ganz wichtig finde ich immer auch natürlich die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist eben auch der Aspekt, nicht anderem die Wahrheit sozusagen um die Ohren zu schlagen, sondern wirklich in Liebe diese Wahrheit mit zu transportieren. Das ist nämlich der Unterschied zum Fanatismus. Nicht der Wahrheitsanspruch selbst birgt Intoleranz in sich. Und das ist ja auch der sozusagen ein Fehlschluss, ich würde sagen ein demokratischer Fehlschluss oder jedenfalls ein allgemeiner Fehlschluss des Mainstream, dass man meint, man müsste auf Wahrheit verzichten, um überhaupt Toleranz zu ermöglichen und dann die Demokratie zu ermöglichen. Deswegen ist alles, was mit Wahrheitsanspruch schon tendenziell unter dem Verdacht demokratiefeindlich zu sein und ideologisch zu sein. Dabei setzt ja eigentlich die wirkliche Wahrheit, also Wahrheit oder Wahrheitsanspruch und auch die Überzeugung, dass der Mensch wahrheitsfähig ist, dass ich den anderen voraus, damit ich den anderen überhaupt erst wirklich ernst nehmen kann und eigentlich zur Toleranz komme. Also von daher denke ich, ist die Wahrheit, und wenn man dann natürlich von Wahrheit als Person Christus ist die Wahrheit spricht, dann natürlich umso mehr ist das eine Motivation, dies zu tun. Und ich denke, weil es eben viele Brüche gibt in den Familien, auch in der Kirche, auch in der Weitergabe des Glaubens. Gerade da sehe ich als Medienschaffender oder im katholischen Bereich auch die Aufgabe von EWTN, von anderen katholischen Sendern und Medien, wirklich diese Brücke zu schaffen zum Menschen hin, um eben im Sinne der Wahrheit für Christus und das eben authentisch weiterzugeben. Und da gelten eben die beiden Elemente, die auch jetzt in den Richtlinien des Glaubens, in den Leitlinien für das Jahr des Glaubens drinstehen. Das eine ist wirklich aufklären, was der Glaube ist, und das andere ist das authentische Zeugnis. Und ich glaube, da gerade wo das authentische Zeugnis da ist, da ist die Überzeugung ganz besonders groß und dann ist auch eine Offenheit gegenüber der Wahrheit da. Vielleicht noch ein Satz, der mich immer beeindruckt hat, weil man gesagt hat, also den ich von Pater Leo Marsburg, der ja sehr eng auch mit Mutter Teresa verbunden war und auch über sie ein Buch geschrieben hat, der mal gesagt hat, Mutter Teresa konnte jetzt ja nicht die Sterbenskranken katechisieren, also denen sozusagen Glaubenslehre beibringen peu à peu. Aber die Schlussfrage, bevor sie die Menschen getauft hat, war, glaubt ihr an den Gott, an den ich auch glaube? Und wenn sie gesagt haben, ja, das tue ich, dann hat sie getauft. Und das finde ich ein sehr eindrückliches Zeugnis zu sagen, wie wichtig natürlich das authentische Glaubenszeugnis ist. Und das kann man in den Medien überbringen, indem wir viele Beispiele zeigen den Menschen.
Vom authentisch gelebten Glauben war eben die Rede. Es war Papst Paul VI., der in seiner Enzyklika Evangelii Nuntiandi formuliert hat, die Echtheit des gelebten Zeugnisses ist wichtiger als das Wort von Gelehrten. Was heißt das für den Umgang der Kirche mit den Medien?
Ich glaube, dass dieser Satz noch wahrer wird in der Zukunft. Denn Sie haben ja gesehen bei den Diskussionen, jetzt den Recherchen um den Bundespräsidenten Wulff, es bleibt ja immer weniger verborgen. Also man muss ja in der Zukunft authentisch sein. Man hat immer weniger Chancen, auch von sich selbst viel zu verstecken. Das ist aus meiner Sicht eine große Chance auch des Christentums in der Zukunft. Und für mich war interessant bei diesen Schulklassen, von denen ich vorhin erzählt habe, die wollten nicht nur solche Sachen wissen wie Zölibat und so weiter, sondern überhaupt die erste Frage, die kam, war, warum stehen Sie eigentlich da und werben für so ein Buch? Erzählen Sie uns doch mal, woran Sie selber glauben. Das hat die Leute interessiert. Und das wird auch in Zukunft überzeugend sein. Das heißt nicht, dass man auch nicht die dogmatische Glaubensvermittlung betreiben muss. Das muss beides sein. Aber man erreicht heute die Menschen vor allem durch das persönliche Zeugnis. Pater Werenfried hat vor Jahr und Tag schon gesagt, wenn die Menschen nicht mehr in der Bibel lesen, nicht in die Kirche gehen, dann brauchen sie das fünfte Evangelium, das Evangelium aus Fleisch und Blut. Nämlich uns Christen, die das Tag für Tag vorleben. Und wenn man das macht, ganz normal als Christ lebt, dann kommen die Fragen von selbst.
Ich würde gerne gegen Ende unserer Diskussionsrunde noch ein bisschen auf Ihre persönliche Arbeit, Ihre Tätigkeit zu sprechen kommen. Herr Matusek beginnend, Sie haben mit Ihrem Buch Das katholische Abenteuer für jede Menge Aufmerksamkeit und auch für hitzige Kontroversen gesorgt, gerade auch unter Kollegen. Feuilleton-Katholizismus war ja noch das Freundlichste, es war auch von Pöbel-Katholizismus die Rede. Wie haben Sie persönlich Ihr katholisches Coming-out erlebt? Wird man zum Alien, wenn man öffentlich bekennt? Und gibt es beim Spiegel inzwischen Katakomben, in die Sie flüchten können?
Sogenannte Panic Room, ja. Ja, das war schon ein bisschen eigenartig. Ich hatte gesagt oder ich hatte angekündigt, dass ich ein Buch über Glauben und Glaubensfragen schreiben will und hatte Angebote von einigen anderen Verlagen. Und der Spiegel hat aber darauf bestanden, dass ich das im Spiegel mache. Aber da kannten die das Manuskript noch nicht. Und die hatten sich dann verpflichtet, auch Werbung zu machen für das Buch, auch im Spiegel. Und es kam dann zu diesen wunderschönen Erlebnissen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal im Spiegel erleben darf, dass dann eine ganzseitige Anzeige im Spiegel war, ohne Glauben geht es nicht. Ja. Das fand ich von einer göttlichen Ironie. Und tatsächlich ist es ja so, was mich von meinen geschätzten Kollegen hier unterscheidet, ist, der Spiegel ist nun mal ein säkulares Unternehmen, ganz säkular ausgerichtet. Wir haben ja den Gründer Augstein gehabt, der hat sich sein Leben lang mit Jesus beschäftigt. Die Kernthesen waren, erstens, es hat Jesus nie gegeben, zweitens hat er ganz andere Sachen gesagt. Und also der Spiegel ist... Tatsächlich bin ich im Domradio, ja, habe ja dieses Interview gegeben, ob der Spiegel jetzt ein kirchenfreundliches Propagandablatt geworden ist. Da habe ich ganz spontan gesagt, natürlich ist der Spiegel kirchenfeindlich. Und das hat mir eine Menge Ärger gebracht, ja, dass ich den Spiegel als kirchenfeindlich bezeichne. Aber der Spiegel hätte seine Identität nicht, wenn er nicht kirchenfeindlich wäre. Gehört ja zur DNA irgendwie. Und naja, das ist die Tradition. Und also insofern war das jetzt schon ein bisschen Alien und ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Einige Kollegen waren sicher auch verstört. Aber es ist dann doch so gewesen. Ich habe ja einen Vorabdruck auch gemacht im Spiegel und dann eben zum Papst. Besuch meinen eigenen Standpunkt da vertreten können. Also es ist schon eine Pluralität auch möglich. Und man muss sie aber dann auch verteidigen und behaupten können und darf die Anstrengung nicht scheuen, sich auch mal gegen eine Runde von Ressortleitern dann durchzusetzen. Als gläubiger Mensch mit Fehlern und Versuchungen ist es möglich, geht auch gar nicht anders, zu schreiben, weil man ja immer von sich ausgeht, wenn man schreibt. Ich halte das für eine große Lüge im Journalismus, dass man behauptet, es gibt die Objektivität. Die gibt es nicht. Ich habe es in Madrid erlebt. Schon der Ausschnitt der Wirklichkeit, den wir wählen, ist eine Manipulation. Wenn die Kameras in Madrid beim Weltjugendtag draufhalten auf die Polizisten, die da die Demonstranten zusammenknüppeln, weil die vorher die 1,5 Millionen Jugendlichen attackiert haben, dann sieht die Welt den Ausschnitt und die Überschrift heißt, Papstgegner werden verdroschen. dass da 1,5 Millionen Jugendliche beten zusammen mit dem Papst und meditieren und Katechesen machen, wird ausgespart. Ja, also schon das ist eine und deshalb meine Devise ist, als Journalist immer auch klar zu machen dem Leser, woher ich selber komme. Dann kann er damit was anfangen und damit arbeiten und insofern, naja, spannende Zeiten jetzt für einen Journalisten, würde ich sagen, in Glaubensfragen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Der Papst, die Neuevangelisierung und die Medien. So lautete der Titel einer Podiumsrunde auf dem 9. Pater Werenfried Jahresgedenken in diesem Jahr in Köln. Es sprachen Pfarrer Dr. Richard Kocher von Radio Horeb, Martin Rothweiler von EWTN, Michael Rack von KTV und der Autor und Spiegeljournalist Matthias Matusek. Die Leitung der Runde hatte Markus Reder.
Welche Chancen haben wir, den Heiligen Vater beim Neuevangelisieren zu unterstützen als katholisches Medium? Was haben Sie sich speziell in Ihrem jeweiligen Sender vorgenommen? Sie alle, das darf man glaube ich so sagen, ohne dass es verletzend wirkt, vertreten letztlich Nischenprodukte. Wie kann man mit einem so kleinen Nischenprodukt an der großen Aufgabe der Neuevangelisierung wirksam mitarbeiten?
Das ist natürlich die Frage schlechthin. Die Gegner haben immer versucht, die ganzen Jahre Radio Horeb zu subsumieren unter Ghetto-Katholizismus. Also man spricht nur einen bestimmten Prozentsatz von sozialisierten Christen schon an. Die Frage beantwortet sich so in einem programmatisch-inhaltlichen Teil, einen technischen. Technisch deshalb, weil es auf die Empfangbarkeit ankommt. Und dass es leicht und überall möglich ist. Das war bisher nicht der Fall, weil mit dem Satelliten haben sie natürlich eine riesige Reichweite, aber das müssen wir uns erstmal einstellen. Wir haben 150 Einstellhelfer im Land, das ist recht schwierig, gerade für ältere Leute. Und insofern hat jetzt die Digitaltechnologie einen Durchbruch geschafft und eine einmalige Chance, die in 100 Jahren einmal wiederkommt, uns in die Hand gegeben. Und jetzt müssen wir den Beweis antreten. Ich war 8 Jahre lang Mitglied im Weltvorstand von Radio Maria, habe die Entwicklung von 50 Radios von Feuerland bis Papua-Neuguinea aus nächster Nähe miterlebt und kann dort feststellen, und das wäre übrigens auch nochmal bloß ganz kurz in die Diskussion geworfen, ein wichtiger Punkt, diese elende Fixierung in Deutschland und die ewige Nabelschau nur auf unsere Probleme. Das ist schon ein Wahnsinn, gell? Und wenn man auch die Situation von anderen in den Blick nimmt, schaut es mir nochmals ganz anders aus. Aber zurück zum Thema. Überall dort, wo Reichweiten da sind, wo die Leute leicht das Medium Radio empfangen können, spielt dieses Radio Maria, jetzt mal Polen, das gehört ja nicht dazu, das ist eine ganz besondere Situation, mit unter den, in der Spitze mit. Das gehört, Radio Maria Italien hat 2 Millionen Zuhörer täglich, Wochendurchschnitt 6 bis 8 Millionen. Und das ist jetzt gegeben. Jeder Dritte hört das Radio im Auto. In Italien nennt man das Autoradio Trappolina, dello Spirito Santo, Falle des Heiligen Geistes. Und der schlägt dazu. Die typische Person, die sich bekehrt, das ist der alleinreisende Geschäftsmann, der aus der Langeweile das Radio reindreht. Und für mich hat es immer dazu gehört, dass wir eine missionarische Dimension haben. Und da bin ich sicher, die werden wir in den nächsten Jahren unter Beweis stellen.
Also ich würde sagen, wir sind zwar ein Nischensender, aber mit keinem Nischenthema, weil wir einfach ein Thema haben, was wirklich jedermann betrifft und jeden angeht und wir auch jeden erreichen wollen. Deswegen hat die Mutter Angelika als Gründerin immer gesagt, mir kommt es gar nicht auf die Einschaltquoten an, sondern auf jeden Einzelnen, weil wenn jede einzelne Seele das Blut Christi wert ist, dann ist auch jede einzelne Seele unsere Anstrengung wert, diese Medien hier zu betreiben und wirklich, das gilt für alle, mit großen, großen persönlichen Opfern aller Mitarbeiter, denke ich, da auch mit verbunden sind. Das zum einen, wenn man die amerikanische Bischofskonferenz war kürzlich beim Papst und Papst hat sich ausdrücklich bei dem Bischof Baker, der die Diözese Alabama, also in Birmingham hat, erkundigt, wie es EWTN geht, beziehungsweise als er Bischof Baker damals eingesetzt hat, der in einer größeren Diözese vorher tätig war, Und in eine kleinere, also wenn man von München nach Eichstätt versetzt wird, so ungefähr, hat der Papst ihm trotzdem gesagt, sie kriegen jetzt eine ganz, ganz große Diözese, denn bei ihnen ist Evitaine und Evitaine erreicht ja weltweit immerhin 160 Millionen Haushalte und hat wirklich auch in den USA sehr viel und nicht nur in den USA sehr viel dafür beigetragen, auch für eine gewisse ein Revival in der katholischen Kirche. Das kann man mit Sicherheit sagen.
Herr Rackmitter, bitte um eine kurze Antwort.
Zunächst die Chance, wie Herr Kollege Matusek sagte, für die Kirche, sehe ich genauso groß in der Zukunft. Es ist zwar kein Selbstläufer, aber wenn Sie mal schauen, seit dem Jahr 2000 sind die Anmeldungen zum Lateinunterricht in der Schule um 30% gestiegen. Für mich ist das ein Zeichen, und zwar niemand hat dazu aufgerufen und niemand hat es für möglich gehalten. Man sieht auch gar keinen reellen Grund, warum das so ist. Für mich zeigt das, die Menschen sind auf der Suche nach unserer Identität, nach ihrer Identität in Deutschland und Europa. Sie sehen das auch, wenn es Ausstellungen alter Meister gibt und dergleichen, wo dann die Besucher hunderte von Metern weit Schlange stehen, um da reinzukommen. Man will wieder wissen, wo kommen wir eigentlich her? Was ist das Wesentliche an unserer Identität? Was wollen wir denn behalten und behaupten gegenüber den Herausforderungen durch den Atheismus einerseits, den Islam andererseits? Und das ist unsere Chance, unsere Aufgabe als katholische Medien. Wenn wir darauf die Antwort geben können, wenn wir den Menschen das in geeigneter Weise nahebringen, dann werden die auch bei unseren Sendern hängen bleiben und dann sind es eben keine Nischensender, sondern es können Trendsetter sein. Papst Benedikt hat ja gesagt, 5% reichen, 5% in einer Gesellschaft reichen, um eine Gesellschaft zu prägen, 5% können den Unterschied machen, vielleicht sind es sogar noch weniger. Und wenn wir nur diese 5% entsprechend ausrüsten und dazu beitragen, dass die sich vernetzen, dass die Mut bekommen, dass die sich hinstellen, da wo sie jeweils sind, dann haben wir alle Chancen, dass es zu der Entwicklung kommt, die Sie schon uns prophetisch angekündigt haben.
Vielen Dank, Herr Rack. Ein schönes Schlusswort. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für das, wie ich fand, inspirierende Gespräch. Sehr verehrte Damen und Herren hier im Publikum, Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch allen, die uns über Fernsehen und Radio zugeschaltet waren. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten den zweiten Teil eines Podiums mit dem Titel Der Papst, die Neuevangelisierung und die Medien, aufgezeichnet beim 9. Pater Werenfried Jahresgedenken am 4. Februar 2012 in Köln. Sie können diese Sendung wie gewohnt auf CD unentgeltlich bestellen und in diesem Fall auch als DVD. Anruf genügt unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0 oder schicken Sie uns ein Mail an info@kirche-in-not.de. Per Post geht es natürlich auch Kirche in Not, Lorenzoni-Straße 62 in 81545 München. Nächste Woche sprechen wir unter anderem über den vor 2 Jahren ermordeten Bischof Luigi Padovese. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein, wenn es heißt Weltkirche aktuell. Machen Sie es gut, Ihnen und Ihren Familien gesegnete Pfingsten. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.